SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu 9 Jahren Nachtwache. Wir haben nämlich heute Geburtstag, das muss jetzt doch einmal gesagt sein. Also, diesen Tag, den würde man am liebsten vergessen. Wir würden streichen, vor allem das, was an diesem Tag passiert ist. Aber das geht ja eigentlich nicht, weil man erinnert sich immer an solche Tage, die vielleicht sogar am Morgen oder am Nachmittag noch gut gelaufen sind, gut angefangen haben. Aber dann verhängnisvoll geendet hat. Ich will euch erzählen lassen über euren schwärzesten oder schwarzen Tag in eurem Leben, was dort passiert ist. Das ist die Telefonnummer 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Ein verhängnisvoller Tag. Also einerseits, was ist dort passiert, ist das jetzt ganz schnell wie ein Blitz aus heiterem Himmel passiert? Oder sind es Verkettungen von irgendwelchen Sachen, die gleichzeitig passiert sind? Oder ist das ein schleichender Vorgang, der dann an dem Tag, an dem schwarzen Tag, eine Art explodiert ist? 0800 00 22 20 für euer Telefon und am Telefon haben wir jetzt Stefan, das ist Barbara. Hallo Stefan.
Grüezi, Barbara.
Stefan, bevor wir jetzt anfangen, wenn du an diesen Tag denkst, was sind da noch für Gefühle da?
Ja, sehr schmerzhafte, anhaltend. Ich muss wahrscheinlich schnell sagen, was
ja,
das
genau.
Für ein
Tag ist. Wenn man so anruft zu dem Thema, ob da irgendwie noch Gefühle vorhanden sind, vielleicht muss ich auch anders fragen, wann ist es passiert, vor wie vielen Jahren?
Es sind gut 18 Jahre.
18 Jahre.
Es war genau der 17. November 1997. Ein strahlend wunderschöner Morgen in Ägypten. Besuch im Tempel von Hatschepsut. Und dann ein Überfall von Terroristen. Mhm.
Luxor?
Luxor.
Und du bist dort in dieser Touristengruppe?
Ich war mit meiner Frau in einer Gruppe. Meine Frau ist ums Leben gekommen und ich habe überlebt.
Schaurig?
Ja.
Kannst du noch mal so einfach diesen Tag Revue passieren lassen? Oder ist das irgendwie...
Ja, ich möchte eigentlich nicht, weil... Mein Anliegen ist viel mehr das, dass ich einfach muss sehen, dass sich nichts verändert, dass es im Gegenteil eher schlimmer geworden ist. Mhm. In dieser terroristischen Szene, wenn man kann täglich schauen.
Und dann kommt das auch immer wieder,
ja,
oder?
Natürlich.
Dann sind die Bilder gerade wieder da.
Vor allem, wenn ich einfach muss sehen, es ändert nichts. Ja. Die Staatengemeinschaft ist nicht in der Lage, die Probleme zu meistern, die Probleme in den Griff zu nehmen. Das ist eine Ohnmacht und das macht wütig. Muss ich ganz klar sagen. Dann kommt das Ganze natürlich immer wieder ob sie und ich muss sagen, damals, wo es frisch war, habe ich immer wieder gesagt, möge doch der Tod von meiner Frau und den vielen anderen nicht einfach sinnlos gewesen sein. Und ich muss heute sehen, wo es sinnlos war. Und,
sich nichts verändert hat.
Es ändert nichts, nein.
Ja.
Auch im Kleinen nicht, in unserer Schweiz, auch wieder wie damals Behörden und der Bundesrat damit umgegangen sind. Und auch da, es ändert nichts.
Aber ich will gleich einfach auf der persönlichen Ebene schnell bleiben. Oder? Also, wenn du sagst, der Bundesrat oder so, die haben dort nicht irgendwie richtig entschieden. Was ist denn falsch gelaufen?
Nein, sie haben nicht richtig entschieden. Ich will das auch gar nicht jetzt näher auseinandernehmen.
Ja.
Ich könnte manches schildern, wo nicht gut gelaufen ist. Ich könnte auch manches schildern, wo gut war.
Ja.
Aber ich sehe einfach, man nimmt so etwas in der Routine irgendwie mit. man ist betroffen im Moment und dann geht man zur Tagesordnung über. Das verstehe ich schon. Aber nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern etwas mitnehmen und etwas vor allem verbessern, verändern.
Aber wenn jetzt du als Einzelne, ich weiss, da kann man ja nichts ausrichten, was würdest denn du vorschlagen, was man dann könnte verändern? Jemand, der jetzt das Attentat erlebt hat, wo ja, glaube ich, über 40 Tote waren es.
62.
62 Tote.
36 aus der Schweiz.
Ja. Und was würdest denn du, also wie würdest denn du das angehen? Hast du denn da irgendwie...
Da bin ich natürlich jetzt Krisenredli in dem riesen Räderwerk.
Ja, das ist
wenn man,
mir klar.
Wenn man das nur schon national betrachtet, ja gar international. Ja. Aber jedenfalls meine ich schon den Dialog zwischen den Staaten, wie damals jetzt betroffen zwischen Ägypten und der Schweiz, müsste ganz anders verlaufen. Ich meine, damals hat man nach, 3 Jahren, das Dossier einfach geschlossen, ohne dass die Ägypter irgendein Versprechen eingehalten hätten, geschweige denn, dass die Schweiz, unsere Regierung, auf die Lösung von diesen Versprechungen eingegangen wäre.
Aber wie persönlich hat dich denn das betroffen? Also, weißt jetzt, du redest ja jetzt irgendwie national, international, global, aber ja. Jetzt auf dich auf dich bezogen, wie hat dich das betroffen?
Ja, ich glaube, die persönliche Betroffenheit geht vor allem dahin, dass jemand, der ein Unrecht widerfahren hat, was auch immer, ein Sühnebedürfnis hat. Und das hat nicht stattgefunden. Das hat nicht stattgefunden. Die Täter sind nicht überführt worden, sie sind nicht bestraft worden. Und ja, das nimmt man einfach hin.
Was hat sich, also ich will gleich auf die persönliche Geschichte noch eingehen, oder, von dir. Also was hat sich denn bei dir an diesem verhängnisvollen Tag, wie hat sich dein Leben verändert von dem Moment an, wo einerseits deine Frau gestorben ist in diesem Attentat mit anderen zusammen und du überlebt hast?
Ja gut, das eine ist der Verlust. Der ist natürlich gewaltig. Und nicht nur für mich, wir haben Kinder, gemeinsame und für alle, die zurückgeblieben sind und die Frau einfach nicht mehr heimgekommen ist. Für mich selber kann ich eher sagen, dass mich das Überleben einen gewaltigen Auftrieb gegeben hat.
In welcher Form?
Indem ich gesagt habe, wenn auf der einen Seite der Tod nicht soll sinnlos gewesen sein, dann darf auch mein Überleben nicht sinnlos sein. Also muss ich das als Verpflichtung nehmen und muss etwas aus dem neu geschenkten Leben machen. Ich hätte können daran kaputt gehen und ich weiss, dass andere daran kaputt gegangen sind.
Wie hast du denn das geschafft? Also was hast du gemacht, um eben wieder zurückzukommen ins Leben?
Ja, Familie, Freundeskreis, ein sehr gutes Auffangnetz, im sehr engen Dialog mit vor allem den Töchtern, der Familie und in die Arbeit. Ich habe mich wieder sehr in die Arbeit gestürzt, Neues angefangen und Herausforderungen angenommen und das hat mich in gewissen Sinn aufgestellt und auch befriedigt,
Und bist denn du auch in die Trauerbegleitung? Ich weiss, da dort ist doch dann eine grosse Trauerbegleitung, hat ja stattgefunden, schon unten, oder? Also in
Bin da daneben geraten. Und zwar, weil meine Frau nicht hat können gefunden werden unter den Toten. Und ich habe einfach gesagt, ich gehe nicht von Ägypten fort, bevor ich meine Frau gefunden habe. Und darum bin ich dann allein zurückgeblieben. Und noch Kairo und in diesen Spitälern meine Frau gesucht und habe sie dann auch gefunden.
Also ich muss mir ja das irgendwie, also in welchem Zustand bist du da gewesen? Also das kann man ja gar nicht realisieren.
Ich weiss es auch nicht.
Also weißt du, das kann man ja eh nicht realisieren, was da passiert.
Nein,
oder?
Natürlich, aber ich glaube, entweder klappt man zusammen oder man funktioniert. Mhm. Und ich habe niemanden gesehen, der zusammengeklappt ist.
Das ist ja, glaube ich, so bei so
Schockereignissen. Die ich erlebt habe, sind ja aus meiner Reisegruppe von 29, haben nur 7 überlebt. Mhm. Aber die haben funktioniert. Mhm. Man hat sich gegenseitig irgendwie gestützt und man hat miteinander geredet, man hat sich austauscht, man hat einander irgendwelche, ich weiß auch nicht, geringfügige Handreichungen vielleicht abgenommen oder so. Mhm. Aber man hat funktioniert.
Und wo die anderen abgereist sind und du entschieden hast, ich gehe erst, wenn ja, ich meine Frau gefunden habe, wie war das denn so gewesen, so alleine?
Ja, ich bin nicht völlig allein gewesen. Es sind von Reiseunternehmungen Leute herum gewesen, die natürlich kein Profi aber, auf dem Gebiet, aber sie haben sich irrsinnig gut verhalten. Mhm. Dann war ein Ehepaar von einem Schiff, wo nicht mehr fahren konnte. Die waren verzweifelt und mit denen konnte man auch reden. Und letztlich war es dann ein Konsul von der Botschaft von Kairo, wo allerdings der keine Zeit gehabt, aber der hat dann das eingefädelt, dass ich mit ihm auf Kairo fliegen am anderen Morgen früh.
Ja.
Und dann bin ich in der Obhut der Botschaft gewesen.
Mhm. Aber trotzdem mit dir und mit deiner Trauer und alles irgendwie
ja,
alleine.
Ja.
Also du hast gewusst, weil du eben gesagt hast, man hat meine Frau also ja, nicht gefunden.
Nein, ich habe gewusst, dass sie ums Leben gekommen ist.
Das hast du gewusst?
Ja,
das hast du gesehen oder gewusst?
Im Tempel, nein. Wo die Schiesserei vorbei war, habe ich dann sie gesucht und habe sie in den Arm nehmen und gewusst, sie ist tot.
Okay.
Ganz klar.
Ja. Und dann hat man sie weg da.
Also und dann hat man die Überlebenden dort weggebracht und hat dann die Toten weggeholt. Mhm. Und ja, und so ist das dann auseinandergegangen.
Eben, wir reden ja über den verhängnisvollen Tag. Das ist ja einfach wie aus heiterem Himmel passiert. Man ist da unterwegs miteinander, man geht die Kulturgüter anschauen, man ist irgendwie unbeschwert, oder? Und dann passiert so etwas. Kann man das begreifen? Kann man das nach 18 Jahren irgendwie begreifen? Ich glaube, der Stefan ist nicht mehr am Telefon. Oder höre ich es nicht mehr? Wir müssen mal schnell warten, ob da eine technische Panne ist oder... Die Redaktion tut sich jetzt einmal darum kümmern. Die arbeiten quasi im Kabäuschen nebendran. Ist nicht mehr. Gut, aber ich würde gerne mit dem Stefan noch weiter schwätzen. Und vielleicht schafft ja die Redaktion noch mal die Leitung zu ihm. Und bis das vielleicht klappt, machen wir einen abrupten Wechsel. Einen verhängnisvollen Tag. 0800 00 22 20. Und am Telefon haben wir jetzt Ruth. Die Ruth ist da.
Ja, das ist Ruth.
Das ist Barbara Sali Ruth.
Hallo.
Was war das für ein Tag bei dir?
Das war am 14. Februar 2001. Habe ich nicht mehr arbeiten.
Nicht mehr arbeiten können?
Nein, ich bin wirklich blockiert gewesen, habe nicht mehr arbeiten. Ich bin eher depressiv.
Okay, also du bist am Morgen verwacht und...
Nein, es hat natürlich schon lang, also ich bin dann zumal, also heute bin ich 46.
Ja.
Und dann bin ich dementsprechend jünger gewesen, um 2001 gewesen.
Jawohl.
Und es ist einfach so eine schöne... Ja, ich muss euch so sagen, ich habe schon vorher probiert zu kommunizieren, dass ich nicht mehr kann.
Ja.
dass ich nicht mehr einen Gesellschaftsdruck mag haben. Aber weil ich nicht so ausgesehen habe, ich sehe relativ fröhlich aus, mir würde mir das auch nicht geben, wenn man mich so sieht, dass ich wirklich auch ein depressiver Mensch manchmal muss sein. Und an dem 14. Februar habe ich eben morgen auf die Arbeit und habe schon dann gedacht, jetzt schaffe ich es dann nicht mehr. Entweder mache ich es lustig oder tue ich darüber wirklich reden.
Ja.
Und dann habe ich mich wirklich entschieden, ganz klar Mittag sage ich auch nicht mehr.
Dir selber gegenüber oder auch gegenüber anderen Menschen?
Also nein, einfach im Umfeld.
Im Umfeld.
Okay. Also ich habe wirklich noch gearbeitet, am Morgen 4 Stunden.
Jawohl.
Ich wollte gerade zum Mittag essen und einfach gemerkt, die Kraft reicht nicht mehr, für das ich am Nachmittag auch noch arbeiten würde. Und dann habe ich wirklich nach Hilfe geschrien. Also dann auch wirklich gesagt, jetzt müsste mir helfen.
Und wie hat das Umfeld oder auch die Arbeit, die Menschen am Arbeitsplatz, wie haben die reagiert auf den Hilferuf?
Also ich würde den Chef, den ich dann zumal hatte, das war ein Hoteldirektor, ein Walliser, der ist aus allen Wolken gekommen. Er hat wirklich gesagt, aber nicht du. Und ich habe gesagt, mal, ich leide schon lange darunter. Also ich habe dann sicher schon 3 Jahre darunter gelitten und ging irgendwie auf die Arbeit.
Du bist immer auf die Beine gestanden. Und dann hast du, wie, wenn du rausgegangen bist, hast du wie andere Kleider angezogen, andere Haut angezogen? Oder wie ist das, dass die Leute gemeint haben, du seist eigentlich ein fröhlicher Mensch?
Mir hat man immer gesagt, du, im Nachhinein sagt man mir, ich sei einfach nicht authentisch gewesen. Ich war fast zu fröhlich. Und ich als Kind war immer nur das fröhliche Kind. Und die andere Seite in mir, ich habe viel, viel geschrieben in meinem Leben. Jesus Gott, habe ich Tagebücher gefüllt. Und da habe ich halt schon als Kind geschrieben, dass ich über Selbstmordmenschen nachdenke.
Ja.
Und das habe ich als 14-Jährige geschrieben. Und dass ich mich frage, wenn man jetzt, dass man immer nur eine Ausrede bekomme, habe ich geschrieben.
Ja.
Einfach so, das Thema hat mich immer beschäftigt. Ja. Und bin nach wie vor, ich habe natürlich in eine Klinik dürfen.
Nein, komm, wir bleiben noch schnell bleiben bei dem fröhlichen Kind und dem Tagebuch. Also das ist ja dort schon so auftaucht, aber eigentlich hast du es ja dort auch noch nicht realisiert, oder? Wenn man die Tagebücher nachher nachliest, dann wird einem vieles klar, aber im Moment, wo man es ja reinschreibt, ist eine gewisse Traurigkeit da, aber man kann ja das nicht benennen als irgendwie.
Nein, ich habe das
man ist depressiv oder so.
Man schreibt es einfach.
Und das hat sicher so ein bisschen durchgezogen, durch dein Leben durch. Also, dass du eigentlich eben, dass das nie im Gleichklang war, ist das, was du nach außen gibst und was du im Inneren spürst. So.
Ja. Eigentlich immer das Gefühl, ich sei ehrlich.
Mit dir also selber?
Mit dem Gefühl in der Gesellschaft.
Ja. Und du hast in einem Hotel geschafft und da war auch der Druck relativ gross gewesen.
Nein, im Gegenteil. Ich durfte mit Sehbehinderten arbeiten. Das ist so ein spezielles Hotel gsi, wo ich bei Gästenbetreuung gsi und so einen guten Job wie dort habe ich nie mehr gehabt. Ich bin eigentlich Drogistin von Beruf.
Ja. Gut, jetzt gehen wir retour. Du bist dann an dem Morgen, an dem 14. Februar, das ist jetzt eigentlich fast das Jubiläum, gell?
Ja, weil es der Valentinstag ist.
Genau. Also, da bist du einfach nicht mehr arbeiten.
Was
hat das geheissen? Also du bist am Morgen aufgestanden oder gar nicht aufgestanden?
Mal, ich habe mich zusammengerissen. Nein, ich brauche doch keinen Wecker. Ich wüsste nicht, warum meine Uhr tickt. Ich stehe einfach auf am Morgen.
Also schlafst du denn überhaupt in der Nacht?
Ja, sicher. Gott sei Dank.
Ja, eben. Also gut, du hast ohne Wecker, du bist aufgestanden.
Ich habe einfach gewusst, du musst werken, das ist deine Bütze. Ja. Das ist dein Job, so verdienst du Geld. Ich habe nichts sonst, weder ein Partner noch ein Kind noch ein Hund. Das war meine Aufgabe. Und ich habe es einfach einmal mehr probiert und habe mich dann auch abgelenkt, mit der Kaffeemaschine zu drücken. Also ich bin ja immer geflüchtet oder auf die Toilette, dass ich wieder weg von den Menschen bin. Und dann habe ich einfach wirklich gemerkt, jetzt reicht es nicht mehr, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Ja, und es war eigentlich eine grosse Erlösung.
Dass du dich so entschieden hast, jetzt kann ich einfach nicht mehr, oder?
Es ist eine Art, wie jemand, der sich altert für etwas.
Mhm. Ja, haben sie dich dann angerufen oder hast du angerufen?
Nein, ich bin dann daheim. Ich durfte zu meiner Schwester am Mittagstisch gehen. Mhm. Und dann habe ich einfach nur zu Mittag gegessen und gesagt, aber jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Und dann haben sie mich allerlänge angeschaut.
Genau,
warum
das
plötzlich
gewusst.
Nicht? Ja. Und auch mein Vater war ein ganz grossartiger Mensch. Der hat dann einfach ganz, wie soll ich sagen, ganz. Er hat einfach gesagt, okay, dann schauen wir. Dann gehen wir gerade den Chef informieren zuerst, reden mal mit dem Chef. Mhm. Und dann hat man sofort geschaut, dass ein Arzt ins Spiel kommt.
Hat denn der Vater das irgendwie geahnt? Du hast ja das niemandem erzählt, oder? Wie es dir wirklich geht. Hat er das irgendwie so. Oder hat er ähnliche Dinge gehabt wie du?
Nein, gar nicht. Er war einfach sehr, sehr intelligent, sehr hübsch und sehr feinfühlig. Aber ich glaube nicht, dass er gedacht hat, dass seine Tochter. Ich glaube nicht, dass. Ihnen ist immer nur aufgefallen, dass ich zu lange Sport gemacht habe. Also, dass ich nicht nach einer Stunde Velo fahren hat es noch nicht gedrängt. Ich musste 2 Stunden Velo fahren.
Und was ist denn der Sport, der intensive? Was hätte er sollen bei dir?
Ich hatte einen Drang. Ich bin nur mit dem Rennvelo auf der Arbeit. Mhm. Ich habe meinen Körper voll verausgabt.
Also hast du ihn wollen spüren und an die Grenzen gehen?
Extrem sogar. Ja. Ich staune im Nachhinein, wie ich das geschafft habe. Oder einfach
könnte
nicht
auch sagen, durch den Fahrtwind soll alles weg. So schnell und so, oder?
Ja, und weißt du, sogar das Mal geregnet, habe ich gesagt, Gott sei Dank geregnet. Jetzt muss ich nämlich mal nicht mit dem Velo auf der Arbeit.
Wahnsinn. Und das hast du also 3 Jahre lang hast du das eigentlich so durchgehebt, oder? Bis es einfach nicht mehr gegangen ist. Bis irgendwie wie der letzte Tropfen, oder?
Mhm.
Und nachher ist der Hausarzt, bist du zum Hausarzt und der hat dann.
Ich bin auch direkt in eine Klinik gekommen.
Was ist das? Was hat das für dich geheissen? Klinik, oder? Irgendwie ist dann für viele, yes, es geht, was erwartet mich da? Dich gar
nein,
nicht.
Mhm. Ich bin Gott froh, dass mir jemand endlich mir hilft. Ich habe wirklich gedacht, endlich.
Mhm.
Das war, und dann bin ich auch, ich bin innerhalb von 10-12 Stunden bin ich sofort positiver gewesen. Weil ich einfach gewusst habe, jetzt bin ich nicht mehr alleine.
Und das ist dann mit Gesprächen, die du dort gehabt hast, mit Medikamenten?
Ich habe ein bisschen viel Klinikerfahrung mittlerweile.
Ah, das war dann nicht nur eine gewesen? Also es ist dir dort, bleiben wir dort, also es ist dir dann dort so besser gegangen, allein durch das, dass du quasi über dich hast können.
Dass ich einfach gewusst, jemand kochen mir. Ich muss nicht selber Lebensmittel einkaufen.
Ja.
Dass einfach mal die Lasten weg sind. Mhm. Und dass ich eben mal nicht muss arbeiten.
Mhm.
Und dann habe ich dort so ein bisschen, also ich habe zwar immer gesagt, einfach joggen müssen. Das sind meine Kraft. Also mit dem habe ich das Gefühl, durch meine Psyche retten.
Mhm. Wenn du sagst, ich habe das Gefühl gehabt, in der Zwischenzeit bist du nicht mehr dieser Meinung.
Immer noch?
Du tust immer noch?
Ja,
wie viele Kilometer joggst du denn da im Tag?
jetzt nicht mehr, aber früher der Jungfrau-Marathon.
Okay.
Oder so Halbmarathon habe ich am liebsten gesagt.
Gesäckelt,
ja.
Wie hat sie geheissen?
Kopfaben. Die Weiermann.
Kopfaben und Säckel.
Sie zu Bern gesagt.
Ja, genau, das hast du auch gemacht.
Ja, Grindachio Säckel.
Grindaben und Säckel.
Entschuldigung.
Mach gar nichts. Also auf jeden Fall, es ist dir dann, also dann, wo du wieder zur Klinik rausgekommen bist, in welchem Zustand bist du dort gewesen?
Weil du eben gesagt hast. Ich kann eine Antwort sagen.
Mhm.
Schlechter ist mir gegangen.
Wieder? Aber wieder hast du rausgehen müssen? Wieder hast du rausgehen in die Welt?
Ich war dort 5 Wochen. Ja. Und es hat sich einfach. Also ich habe dort stagniert. Und mir ist ehrlich gesagt dort bewusst worden, dass das eine Krankheit ist, wenn man denkt, ja, wo man ganz fest an sich selber muss arbeiten.
Mhm.
Und man nicht nur also ich habe nichts gegen die Tabletten, im Gegenteil.
Mhm.
Sie helfen mir, sie unterstützen mich.
Mhm.
Aber ich habe unterschätzt dann zumal, es war mir nicht bewusst, dann, für mich ist das Knochenarbeit, was ich jetzt geleistet habe in den letzten 14 Jahren, auf dem mentalen Bereich.
Mhm.
Also das heisst, Gedanken überprüfen. Und weil ich auch wirklich, ich habe sehr gute Therapeuten natürlich, also vor allem einen guten Psychiater ambulant. Der kennt mich seit 10 Jahren.
Mhm.
Und der hat halt mit mir nur so gearbeitet, also mir wirklich angeschaut, was denkt man, warum löst es das aus, wo mhm. löst es aus.
Mhm.
Und dann habe ich gelernt, Sachen meiden. Also ich kann zum Beispiel nicht in einen Coop einkaufen. Es hat mir viel zu viel Regal, viel zu viel Lebensmittel.
Also das ist, was löst das aus, dass du damit weißt, was nehmen und so?
Ja, das tut mir furchtbar. Die, ja. die
also sich entscheiden, ne? So. Sich müssen für irgendetwas entscheiden.
Ja, ich wollte ja nur mehr Reis, oder?
Ja. Und wenn es dann so 10 Sorten hat, musst du alles lesen und welcher Reis ja. ist es. Ja, okay.
Es, ich finde das schrecklich, vielleicht auch, weil ich Drogistin bin, oder? Ja. Ich einen gewissen Bezug zur Wahrheit.
Ja, genau.
Ja. Also du hast... Und ich rede auch gerne mit den Menschen. Und in einem Coop darf ich nur mal an die Kasse sagen, hallo und schauen. Ja. Ja.
Also der Kontakt zu Menschen, der kann manchmal zu viel sein. Man muss sich zurückziehen wieder von denen und so. Aber man will dann auch irgendwo, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch so ja. etwas. 14 Jahre. Und wie viele Klinikaufenthalte waren es denn jetzt bis jetzt?
11, 13.
So viel?
Ja. 11
immer, also du hast einfach dann, wenn du gemerkt hast, jetzt komme ich wieder irgendwie, jetzt wird es wieder eng, ja. jetzt gehe ich.
Weißt du, also wisst ihr, es ist ja dann auch so.
Du darfst mir schon du sagen, wir sind ja per du.
Also ich möchte ganz, ganz fest betonen, der Patient selber wird ja dann gut betreut.
Ja.
Aber was macht das Umfeld mit jemandem, der wirklich immer wieder depressiv mhm. wird, der aber auch noch manische Schübe mhm. überkommt?
Darum das Fröhliche auch,
ja.
oder?
Ja. Ja.
Also das ständig auf ja. und ab, oder?
Und das ist bei mir ziemlich ausgeprägt, das Auf und Ab.
Ist es denn, also jetzt gerade, wie geht es dir denn jetzt? Also jetzt bist du heim?
Ja, bei mir eine schöne Wohnung. Eine schöne Wohnung.
Ja, immerhin, oder?
Ja, nein, ich habe eine ganz tolle Wohnung.
Ja. Aber wann bist du denn das letzte Mal aus der Klinik gekommen?
Ich muss gerade rechnen. Am 30. Dezember 2015 habe ich müssen gehen. Und am 8. Januar jetzt bin ich wieder heimgekommen.
Mhm. Das sind ja nur 8 Tage.
Mhm.
Und die 8 Tage haben wie geholfen?
In dem, dass der Tapetenwechsel hat stattgefunden ja. und andere Menschen, die ich gar nicht gekannt habe.
Mhm.
Und weg vom Umfeld und die Entlastung für mein Umfeld.
Für dein Umfeld. Du hast es angesprochen, also wie reagiert dein Umfeld darauf? Dass du immer wieder mal musst...
Ja,
aus dem Leben?
Also, dass ich eigentlich nicht sehr viel eng... Also, mir hat ja nicht wirklich sehr viel Enge. Also,
ja.
ich habe einen 9-jährigen Sohn. Für ihn ist es er kennt nichts anderes als eine Mami, die zwischendurch ins Spital muss. Ich rede auch davon, dass ich einfach ins Spital gehe.
Du sagst es ihm nicht?
Mal. Okay. Immer. Ich liebe mich so.
Nein, ich meine, aber du sagst nicht, dass du wegen dem und dem... Also er weiss, wieso das Mami... Ah, okay.
Er
kennt dich auch als Sohn, dass es dir manchmal himmeltraurig geht und dann bist du wieder ganz fröhlich.
Ja.
Wie geht er denn mit diesen Schwankungen von der Mutter um?
Er ist bis jetzt, Gott sei Dank, wir geben ihm einfach 8.
Mhm.
Also er ist jetzt in der 3. Schulklasse.
Mhm.
Und also ich kann eigentlich nur, also ich schaue es für ihn noch an, dass er etwas darf erfahren, wo ihm ja vielleicht auch mal, dass ihm halt auch gezeigt wird, das Leben hat auch ernste Seiten.
Mm-hmm.
Auch sehr traurige Momente, mm-hmm. sehr traurige.
Mm-hmm.
Weil er hat mich schon manchmal gesehen brüllen, also mit Tränen meine ich.
Mm-hmm.
Aber er kennt dann die lustige Mami, wo ich kann gut tanzen, ich kann gut singen, mm-hmm. ich habe gute Stimme. Und er kennt mich so in meiner Wohnung, oder? Weil hier in meiner Wohnung darf ich mir eigentlich so geben, wie ich bin.
Mhm.
Und da kann man
aber es kann ja auch schwierig sein, oder? Für ein Kind. Das Mami,
ja.
Das Mami ständig irgendwie, man weiss nicht so recht, wenn ich heimkomme aus der Schule, wie ist sie jetzt drauf, oder? Ja,
aber oder jetzt, ich lebe jetzt in getrennter Form vom Vater.
Ja.
Und das ist, glaube ich, also das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht, weil durch das hat er jetzt zwei Möglichkeiten.
Mhm.
Also sagen wir, bei mir erlebt er einfach sehr kreative Momente, mhm. sehr, Und die Traurigen muss er ja dann nicht zu mir kommen.
Mhm.
Das ist er dann wirklich beim Vater.
Ja, genau. Also das könnt ihr dann irgendwie so schauen miteinander. Ja. Und in der Zeit, wo du dann in der Klinik bist, dann nachher ist auch er, geht dein Sohn dann, oder wird er betreut vom Vater?
Haben wir sehr ein gutes Sozialnetzwerk aufbauen. Und meine Mutter
vielleicht noch eine Frage. Also, du hast gar nie mehr jetzt können arbeiten in diesen 14
Nein.
Jahren?
Nein, leider Gottes nicht.
Würde nicht gehen?
Nein, ich würde gerne, aber es geht wirklich nicht. Mhm. Also ich habe mich auch durchbuxiert mit Skilehrerinnen und mit Jobben, wo ich einfach immer ehrlich war.
Und von was lebst du denn?
Von Invalidenrente.
Ja.
Also ich bin seit 2012 bin ich als Invalidenrentnerin anerkannt worden und habe Gott sei Dank einen Ex-Mann, der mir Aliment noch gibt. Mhm. Also nur mit der Invalidenrente würde es nicht länger.
Und wie geht es dir jetzt gerade für jetzt dann einfach rausgehen? Jetzt hast du irgendwie geredet mit mir, hast noch mal irgendwie das erzählt. Also wie kann ich dich mit einem guten Gewissen...
Ja, sehr. Weil ich wollte eigentlich jetzt schlafen.
Ja, ist gut. Dann wünsche ich
dir... Ich wollte schlafen und ich habe das per Zufall geschaut, die Sendung.
Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und in dem Fall einfach alles Gute.
In deinem Merci, Leben, Barbara.
Wo manchmal ganz schwierig ist, oder?
Ja, also ja.
Alles Gute.
Mach's
gut.
Wiederhören. Danke.
Ciao. Ciao, Ruth. Tschüss. 0800 002 2020. Ganz schnell die Telefonnummer sagen, damit wir ganz viele Geschichten noch hören können. Ein verhängnisvoller Tag. Und ich habe von der Redaktion gehört, dass der Stefan jetzt wieder am Telefon ist. Stimmt das? Gut. Stefan, jetzt bist du wieder dran.
Ich glaube es.
Ist irgendwie, was ist echt passiert?
Hörst du mich? Ich weiss nicht. Plötzlich ist die Leitung
vor. Genau. Und jetzt muss ich den Faden finden. Aber du weisst wahrscheinlich noch, was habe ich dich dort gefragt? Ja, wie kann man das begreifen? Genau, gell?
Ja.
Kann man es begreifen? Auch 18? Nein, was? Wie
viele Jahre? Ich glaube letztlich nie. Nie
kann
ganz,
man nicht begreifen.
Nie ganz. Da gibt es so viele Erklärungen oder Nicht-Erklärungen, die einem beschäftigen. Und ich habe schon frühzeitig einfach nicht nach dem Warum gefragt, weil ich realisiert habe, es gibt keine Antworten.
Ja.
Aber es gibt viel Hilfe, es gibt eben das Auffangnetz, das ich schon gesagt habe. Und das hat mir geholfen, aber natürlich, letztlich muss man sich selber helfen. Man ist dann gleich sehr viel allein.
Ja. Vielleicht jetzt für all die, die erst später eingeschaltet haben und jetzt komisch finden, dass ich da mit drin anfange. Vielleicht muss man noch mal ganz kurz zusammenfassen. 1997,
ja.
Luxor-Attentat.
Ja.
Was hast du gesagt? 62 Menschen, 67?
62, ja. 36 aus der Schweiz. Und eben meine Frau ist unter den Toten und ich habe überlebt. Ja.
Und er hat überlebt, Stefan. Und hat auch beklagt, irgendwie. Du hast auch gesagt, eben, eigentlich müsste sich ja eben der Verlust und so müsste sich ja auch irgendwie in Anführungszeichen lohnen, oder? Für das sich
Nein,
etwas würde verändern.
Es möchte nicht einfach nur sinnlos gewesen.
Genau, sinnlos. Nicht. Ja, genau, sinnlos.
Nur sinnlos.
Ja, genau.
Und heute ist die Ernüchterung, das heisst nicht erst seit heute, aber schon seit einigen Jahren ist die Ernüchterung da. Und es ist halt doch sinnlos gewesen.
Ja.
Indem sich nichts verbessert, nichts verändert, im Gegenteil.
Genau. Jetzt, das war 1997, das sind jetzt 20 Jahre, oder? 19 Jahre sind das her?
Ja, es sind jetzt im November 18
Jahre.
Ja.
Wann vor allem denkst du, also gibt es irgendwie so, es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann Geräusche nicht mehr hören, oder? Also, wo sie etwas erlebt haben. Gibt es irgendwie so bei dir auch etwas, wo du so sagst, Peng, da bin ich plötzlich wieder in diesem Film drin? Also, da kommen
ja,
all diese Bilder.
Was ich empfindlich reagiert habe, längere Zeit sind Schüsse.
Ja.
So an einem Schussstand vorbeifahren und da hört man die Knallerei. Und das, dann ist es. Das konnte ich schlecht aufnehmen. Aber sonst, ja.
Eben einfach die, also zum
Wenn
Beispiel das Attentat in Paris.
Das Attentat in Paris war, ist natürlich, dann ist man konsterniert und dann kommt es zurück, ja.
Mhm.
Mhm. Und der Todestag um sicher in dieser Zeit im November, ja, ist klar.
Ist das immer wieder? Ist denn auch so, dass ihr, die überlebt haben, wir du hast gesagt, so sieben Leute aus der Schweiz haben überlebt?
Ja. Nein, aus dieser Reisegruppe.
Aus dieser Reisegruppe. Ja. Okay. Und trefft ihr euch dann ab und zu?
Also in, einem kleinen Kreis haben wir bis heute Kontakt, ja.
Das hat euch in dieser ganzen Trauer einfach auch zusammengeschweißt,
ja,
oder?
Sicher. Ja, sicher. Das ist auch wertvoll. Ja. Wir waren schon dort nach dem Attentat zusammen. Das waren zwei Leute, die auch praktisch unverletzt waren. Und so haben wir im Hotel dann können, ja, zusammen sein.
Und jede geht ja anders um mit Trauer, oder? Das ist ja manchmal auch ganz schwierig. Das weiss
ja,
man
ja,
wenn bei Ehepaaren und so, wo ein Kind verliert und wo zum Teil dann Beziehungen
zerbrechen. Das ist klar, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ja.
Was müsste sich dann, also vielleicht nochmal auf deine Kritik, die du am Anfang ja gesagt hast, eben, es verändert sich nichts. Was müsste sich dann ja, in unserer Welt, es ist ja so grauenhaft, was alles passiert, oder? Also was müsste sich dann verändern?
Schau, wenn ich da
ein wenn Rezept du das wüsstest, hätte,
das wäre ja grossartig, würde ich auf den Markt gehen damit. Nein, die Staatengemeinschaft ist einfach ohnmächtig. Es ist Machtpolitik, die paralysiert. Es hebt sich wieder gegenseitig auf. Einmal haben die Oberwasser, dann die anderen. Ja, genau. Syrien ist ein Prachtbeispiel für das. Mhm. Nicht? Jetzt sind die Russen haben dort wieder Oberhand. Und fürchterlich. Und, ja. Und ich glaube halt auch, die UNO ist völlig ohnmächtig. Die bringt gar nichts stand. Mhm. Die müssen ja mal die Staatschefs von den Ländern, wo jetzt Syrien, wo für ihre Leute müssen sorgen und schauen, können zur ich weiß auch nicht, zur Raison bringen. Mhm. Aber da geht nichts. Mhm. Die Diplomatie
ist unschwierig, oder? Also, ich meine,
ja, aber. Ich sehe da schwarz für die Zukunft. Das ist
wie alt bist du jetzt?
Wenn
du
75.
75. Und wenn du sagst Zukunft, wie siehst denn du deine eigene Zukunft? Wenn wir jetzt nochmal zurück auf deine...
Ja, gut,
bist du wieder mit jemandem zusammen oder lebst du alleine?
Nein, ich lebe allein.
Ja,
ich war Unternehmer und habe bis jetzt vor 4 Jahren bin ich im Erwerbsprozess hinein gewesen und habe jetzt noch gewisse Aufgaben, die ich verfolge.
Ja.
Aber sonst geniesse ich jetzt eigentlich einmal das Nichtstun.
Das ist schön. Es ist nicht so einfach, glaube ich, oder?
Gib es zu.
Man muss gleich immer noch eine volle Agenda
Nein, haben. Einfach. Nein.
Das nicht.
Einfach nicht mehr müssen.
Ja, das ist das Schönste.
Und die Sachen machen, die einem Freude machen und so weiter. Ja. Und zwischendurch natürlich gibt es auch wieder mal ein bisschen anders. Mhm. Aber das macht mir so weit Freude.
Wunderbar.
Ja.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und dass wir dich noch mal erreicht haben.
Ja.
Auch wenn ich, wie gesagt, auch überfordert bin, wenn es dann so um das Globale geht. Und,
ja, nein,
oder
ist
kann man
klar,
wirklich keine Fragen mehr stellen da dazu?
Ich kann nur sagen, was mich beschäftigt.
Ja, klar.
Und wenn ich die Lösung hätte, ja, dann hätte ich vielleicht nicht angerufen.
Ja, mal dann hättest du uns gesagt.
nein, aber vielleicht... Ich hoffe immer, es gäbe ein bisschen Denkanstöße, wenn ich mich irgendwie vernähen lasse.
Ja, das finde ich. Also ich finde es toll, dass angerufen
hast. Dass auch viele Leute, jetzt, die zugelassen haben, darüber auch nachdenken. Ja. Und vielleicht irgendwo im Kleinen einen Beitrag leisten.
Wunderbar. Danke dir vielmals und eine ganz gute Nacht.
Gleichfalls.
Ciao, Stefan.
Ade, Barbara.
Ja. Ein verhängnisvoller Tag, 0800 00 22 20 ist unsere Gratisnummer und wir machen weiter jetzt mit dem Bernie oder Berni 65. Gell, Berni, oder?
Ja, Berni, genau.
Ja, sorry, Berni. Ich Ich möchte dich auch zuerst vielleicht fragen, wie mich das manchmal so interessiert. Jetzt nimmt man das Telefon in die Hand und läutet an in Nachtwach und will über den Tag erzählen und wo verhängnisvoll war. Dann frage ich mich, wenn man jetzt wieder sich erinnert an den Tag, wie geht es einem dann da? Also wie geht es dir denn jetzt im Moment, wenn du an den Tag denkst?
Es geht mir nicht schlecht, weil ich immer wieder an den Tag erinnert werde. Und das ist nicht nur ein Tag gewesen, es hat am Tag X angefangen und hat dann 2 Monate gedauert. Und Okay. Ich habe ein Geschenk zu leben, weil ich das überlebt habe.
Okay, also dann fangen wir einmal am Tag X an, wo es angefangen hat. Ja. Was hat dort da angefangen?
Vor 40,5 Jahren, am 3. August 1975, bin ich als 25-Jähriger, es ist eine Geschichte, jetzt fange ich schon an zu stockeln, wo eigentlich eine Stunde geht und ich muss mich natürlich...
Ja, genau.
Nein, das ist mir absolut klar. Ich muss das jetzt ja einigermaßen kurz zusammenfassen.
Genau, ich tue dich dann schon wieder unterbrechen.
Ja, vielleicht fange ich jetzt an dem Tag an und dann rückwirkend und nachwirkend.
Ja,
also am 3. August bin ich im Libanon gewesen. Wo ich eigentlich gemeint habe, es ist eine Zwischenlandung, oder will ich auch wollen, Pyramiden anschauen in Ägypten. Mhm. Ich bin vorher, um schnell zurückzukommen, 3,5 Monate in Israel gewesen, 2,5 Monate davon in einem Kibbutz. Mhm. Es war nebst mir noch ein Christ dort gewesen, und die anderen waren alles jüdische Junge gewesen. Das war in den 70er Jahren so ein bisschen Mode gewesen, in einem Kibbutz
einmal
gehen.
Ja, genau.
Ich habe allerdings jüdisches Blut von der Großmutterseite. Für die Juden bin ich Jude. Mir ist das aber egal, was. Ja. Sondern das Herz und das Hirn ist wichtig. Ja. Also ich bin dort hingekommen, weil ich jemanden kennengelernt habe auf dem Weg nach Griechenland, auf dem Schiff, wo ich eine Freundin getroffen hätte. Und dann sagt mir, der Karl heisst er, er geht in Zypern raus und will dann nach Ägypten, er will die Pyramiden anschauen. Sage ich, das gibt es ja nicht, ich habe 3,5 Monate niemand gefunden. Mhm. Und so hat eigentlich das Schicksal angefangen. Und dann sind wir noch... Also es hat dann keine Flüge gegeben von Beirut. Man ist dann von Limassol mit dem Flugzeug, also von Zypern nach Beirut geflogen und haben dann dort gemeint, wir finden einen Flug. Jetzt musst du dir vorstellen, ich war 25 mit dem Rucksack, nicht ein reicher Mann, habe auch nicht alle Möglichkeiten gehabt, um weiss ich wie viel zu zahlen.
Ja.
Und am anderen Tag der Mark Karl ist religiös, das merkt man natürlich auch erst nach ein paar Tagen, er ist in der Heilsarmee und so weiter. Mhm. Und ihn hat interessiert, im Süden vom Libanon Ruinen anzuschauen, wo Jesus Christus vor 2000 Jahren war. Mhm. Auf dem Weg dort runter fragen wir nach dem Weg, also irgendwie, wo es dort raufgehe, an dem 3. August 1975. Und dann sagen sie uns, ja da, wir fahren euch gerade dort hin, laden uns auf so ein, wie soll ich sagen, ein Lastwägeli und fahren uns in so Wellblechhäuser rein. Ich gebe jetzt hier einen Tee und dann bin ich umzingelt gewesen von 14 bis vielleicht maximal 18-Jährigen, alle mit Gewehr und mit Pistolen während dem Tee trinken. Und dann haben sie uns in die Berge hochgefahren, die vorher das Auto schon hatten, und uns separiert und sogenannt Verhör, wie soll ich sagen, ja, uns verhört. Mhm. Sie haben die Vermutung gehabt, wir seien die Spione von Palästina.
Ja.
Das Wort Israel existiert nicht gar nicht, das ist Palästina nicht. Und dann muss ich aber noch vorausschicken, in Israel hat man mich gewarnt, man hat mir gesagt, los, geh jederzeit in das arabische Länder, aber nicht unbedingt gerade nach Israel. Mhm. Und eben 25 und denkst, hast ja keinen Stempel im Pass, das kann man machen. Mhm. Und ganz spät in der Nacht haben sie uns auf Beirut runtergefahren. Dann ist man in ein Hochhaus reingekommen und dort oben hat es keine Tür fallen gehabt, also für den Fall, dass jemand flüchten möchte. Mhm. Und auch dort sind wir wieder separiert worden. Das
Zuerst ist immer der Karl dran gekommen. Ich habe gehört, wie er geschrauen hat von Schlägen und Hieb und so weiter. Und nachher bin ich dran gekommen. Sie haben mir am Rücken gefesselt, die Hände zusammengebunden am Rücken, an den Füßen zusammengebunden, haben einem seitlich an die Wand geschopft und sind auf einem Ufer gestanden. Ein Fuß auf dem Gesicht und einen auf dem Körper. Und das haben sie gemacht an der Wand, damit sie sich können heben an der Wand, sonst wären sie abgeschlüpft. Mhm. Und ein zweiter ist am Pult gesessen und hat die ganze Zeit gesagt, was ist deine Aufgabe? Wer hat dich geschickt in Palästina? Was ist deine Aufgabe in Beirut oder Libanon? Mhm. Mhm. Wie viel Geld hast du bekommen? Und wer ist dein Verbindungsmann da? Mhm. Die Fragen sind stundenlang, hat das also so gedauert. Und ein Dritter hat mit einem Knüppel in die Beine geschlagen. Und dann ist das wieder weitergegangen beim anderen und hin und her. Und plötzlich war Ruhe gewesen. Und danach sind sie zu mir oder anderen jetzt gestanden und schreibe ich alles auf.
Haben dir aber nicht gesagt, was er irgendwie das sagen zu
nehmen? Sie haben ihm das ja quasi diktiert, oder?
Ja, der genau. Also aus ihm rausgepresst und,
ja,
und so, dass er das.
Ja. Ja. Und ich habe für mich noch gedacht, ich kenne den Karl 3-4 Tage, der ist religiös, also das ist ja auch, du sollst nicht lügen, oder? Ja. Aber wie verzweifelt muss der gewesen sein, dass der das geschrieben das hat? Der hat irgendjemand, den er in Tel Aviv kennt, hat einen Kunstmaler angegeben. Und einfach blutig und halb weg, also hat er das aufgeschrieben. Und dann haben sie mich zu ihm gebracht und gesagt, ja, jetzt heute können wir nach Genf. In der Zwischenzeit war es ja morgen gewesen, oder? Also morgen dann. Ich habe natürlich gewusst, wir können nicht nach Geneva. Und dann haben sie uns die Augen verbunden. Und dann ist man irgendwie unterirdisch noch jemand hingekommen. Das habe ich irgendwie gespürt, oder? Mit einem Gewehr im Rücken. Und dann ist jeder von uns in eine Zelle geschopft worden. Und Barbara, dort war ich gewesen, bis zu meiner Befreiung am 10.10.1975. Mhm. Und der 10.10. ist für mich mehr als Geburtstag und Weihnachten miteinander, weil da habe ich ein geschenktes Leben bekommen. Mhm. Und in dieser Gefangenschaft sind wir immer wieder sogenannt verhört worden. Mhm. Aber das konnte 10 Tage gehen, dass man nichts gehört hat. Oder es konnte 3 Tage sein. Ja. Und ich, zum Glück kann ich verschiedene Sprachen. Ich bin also sicher in 4-5 Sprachen bin ich verhört worden.
Was in dieser Zeit, oder? Also, wo du das alles erlebt hast, und man hört ja auch deiner Stimme, dass das immer noch irgendwie ganz nah ist, oder, wenn du das erzählst.
Ja.
Was geht einem da? Geht einem da überhaupt noch irgendetwas durch den Kopf? Dass da irgendwann eine Rettung kommt oder dass man abschließt
das
mit dem Leben?
Das geht.
Was ist dir durch
den Kopf? Und zwar, also jetzt muss ich sagen, weil ich vorher gesagt habe, wegen Karl, der religiös ist, ja?
Ja.
Das muss jeder Mensch sowieso für sich wissen.
Entscheiden, genau.
In dem Moment hat es nur noch Gott gegeben. Beten. Und an dem sich festhalten.
Mhm. Und beten was denn genau?
Komm ja, ich würde sagen, lieber Gott, bist du gut gemacht, dass ich aus dieser furchtbaren Situation rauskomme. Und was ganz, ganz, ganz stark war, hilf meinen Eltern. Meine Eltern haben jede Woche von mir einen Brief bekommen. Während Israel, während dem Kibbutz. Und zwar nicht, weil ich so ein Söhnli bin oder ein Bübli, das das Gefühl hat, es müsse Mami schreiben, sondern ich habe das gern gemacht.
Ja.
Ich habe auch meinen überall geliebten Grosseltern geschrieben.
Also sind ja auch Reiseberichte und was du erlebst.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Das war ja sehr eindrucksvoll gewesen, mit 25 so etwas erleben.
Ja,
ich hatte eine Stelle vorher in Basel, wo ich völlig unglücklich war und habe gewusst, als ich wieder auf Zürich zügelt bin, jetzt ist der Moment, bevor man eine neue Stelle sucht, jetzt gehst du mal fort.
Genau.
Ja, genau. Ich kann nämlich länger gehen, ich kann noch wählen, eben in arabische Länder.
Und dann passiert dir das. Und was, also du hast einfach, also deine Eltern haben gar nicht gewusst, was mit dir los ist. Also
jetzt kommt eben, wenn ich sage, es geht eine Stunde, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Also, als ich Haifa verlassen habe, nach Zypern, bin ich ja wegen dem Karl rausgegangen, obwohl ich mit einer Freundin getroffen habe, in Piräus, also, wo auf mich gewartet hat, 3-4 Tage später. Und da bin ich ja nie angekommen. Und ich kann noch mitteilen an einen Freund in der Schweiz, dass ich noch ein paar Tage da bleibe und mit 2 Tagen Verspätung in Piräus ankomme. Das sind enge Freunde, die Frau und der Mann. Mhm. Und sind beide dann auch in Piräus gewesen. Und die Frau hat auf den Tisch geklopft, wo der Berni nicht angekommen ist, also beim Kapitän. Mhm. Und die haben gesagt, sie dürfen nicht einfach die Passagierliste zeigen. Und auf jeden Fall haben sie dann gefunden, den Namen, Bernhard Meyer, also ich, dass ich nie mit dem Schiff zurückgekommen bin. Und das hat man zurückverfolgen. Ja, ja. Und auch der Karl, oder?
Ja, genau, und, dass die quasi verschwunden sind.
Genau.
Entführt verschwunden.
Und dann hat die Conny meinen Eltern angerufen und gesagt, mit dem Berni muss etwas passiert sein. Und mein Vater hat auf Bern telefoniert, das politische Departement. Und dort hat es geheissen, ja, wissen Sie, so einen Rucksack, Hippie, 70er Jahre, oder?
Ja, genau.
Und dann hat mein Vater gesagt, schauen Sie, ich habe 2 Söhne. Der eine, der könnte noch so sein, aber mein anderer Sohn, das passt einfach nicht zusammen. Mhm. Ja, es gibt halt so Gümp, gell, wenn man so etwas erzählt.
Genau, du hättest schon am Anfang von der Sendung müssen anrufen, dann hätten wir jetzt eine ganze Stunde können miteinander reden. Aber ich will dich jetzt gar nicht irgendwie unterbrechen. Das ist der Gump. Und ich
das will, ist der Gump, ja.
Genau, und ich will jetzt aber zurückkommen, ich tue da immer ein bisschen auf die Uhr schillen. Ich will zurückkommen zum 10.10.
Der Befreiungstag.
Genau, wie du den erlebt hast.
Ja.
Dass wir den noch mitnehmen in der Sendung.
Ja, ich hatte einen Traum in der Nacht vorher, dass ich zuhause bei den Eltern am runden Esszimmertisch sitze und ihnen erzähle, was mir Schlimmes widerfahren ist.
Ja.
Also es ist nicht ein Wunschtraum, ein Wunschtraum ist es sowieso, aber es ist nicht sondern es ist bereits Realität.
Ja.
Und am Morgen kommen sie und sagen, wir wissen, ihr seid kein Spion, ihr seid frei. Also völliger Wahnsinn.
Der Umgekehrte, oder? Also die, die einem gefoltert haben, kommen am anderen Tag. Und was hast du dort empfunden in dem Moment? Hast du das können glauben?
Habe ich nicht geglaubt. Ich habe gedacht, vielleicht ist das ein neuer Trick, um uns noch jemand anders einbringen.
Ja.
Und dann ist aber der Botschafter gekommen, Botschaftssekretär, und hat uns dann begrüßt auf Schweizerdeutsch und uns mitgenommen. Und dann haben wir gewusst, doch, es stimmt. Und dann war das ganz verrückt mit den Eltern am Telefon das erste Mal wieder reden. Oder?
Mm-hmm.
Ich habe 2 Monate gehofft, ich könne brüllen, und es ist nicht gegangen. Es ist erst dann in dem Moment am Telefon gegangen.
Also während dieser ganzen Foltergeschichte und so, da hast du nicht können brüllen. Einfach wo du die Stimme von deinen Eltern gehört hast.
Ja, dann ist das gekommen. Ja.
Und nachher bist du mit dem Flugzeug dann ausgeflogen worden, nehme ich an.
Mit dem Flugzeug ausgeflogen. Und der Karl, jetzt sage ich es nochmal, es ist aber nicht böse gemeint, mit dem Religiösen, hat im vollen Ernst mir gesagt, wenn wir nicht mit dem Schiff haben, dann kann man noch ein bisschen sündeln.
Ja, nein, also. Genau, wunderbar.
Einfach das Naiven irgendwie. Und ich habe gesagt, jetzt stell dir vor, was unsere Eltern durchgemacht haben. Ich will doch nur noch heim, oder? Mhm. Und ich bin dann eben auch nicht so ein Schöfli geworden, der dann eben auch das mitgemacht hat, nachher.
Ja.
Was er natürlich gehofft hat, oder?
Jetzt sind wir dann gerade am Ende der Sendung. Jetzt war das vor 40 Jahren, oder?
Ja, am letzten 10. Oktober habe ich 40-jährig gefeiert. Ja.
Genau. Und wie tut das nach wie vor dein Leben beeinflussen? Die furchtbare Zeit, die du uns geschildert hast?
Ja, es ist so. Ich merke, der Mensch bleibt Mensch. Ich habe so viel Gott versprochen, wenn du so willst, wenn ich wieder frei sein soll. Und ich jammere gleich, wenn es wüst ist oder wenn man einen Schnuppen hat. Du weißt, was ich meine. Mhm. Der Mensch bleibt Mensch.
Mhm.
Natürlich, was mich auffühlt, ist die Weltlage, die immer schlimmer wird, vor allem in diesen Gebieten, oder? Wahnsinnig. Und das wühlt damals wieder auf.
Ja.
Nicht immer gleich.
Ja.
Aber das ist ja das irgendwie normal, dass das auf. Es wühlt ja auch Menschen auf, die so etwas nicht am Rand erlebt haben. Oder?
Und bist du dann, also hast du dich auch betreuen lassen? Also das ist ja irgendwie ein Trauma, das man da mitnimmt, oder?
Ja,
also,
das ist eine Frage, die alle Menschen mir gestellt haben in diesen vielen Jahren. Und ich kann dir sagen, nein, ich habe bei den Eltern gewohnt, ich habe mein Kinderzimmer von früher noch dort gehabt, habe ein Lichtchen im Zimmer und eine Spalttür offen.
Mhm.
Und habe dann später innerhalb relativ kurzer Zeit, also 4 Monate, habe ich dann eine tolle Stelle gefunden und
Aber damit ist es ja dann nicht irgendwie, gell? Also, oder? Ist es, nicht, es bricht ja dann immer wieder auf. Und dann
immer wieder, ja. Immer wieder, ja. Aber ich darf, muss doch sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, habe ein Geschenk zu leben.
Ja, genau. Ja. Und wir haben in der Redaktionssitzung gesagt, es kommen jetzt einfach nur die ganz schlimmen Geschichten oder haben die eventuell noch ein Happy End? Und bei dir hat es irgendwie ein Happy End, oder?
Ja, ich habe nicht Frau verloren wie der arme Stefan.
Ja, ja.
Es ist einfach wieder eine andere Geschichte.
Ja, sind ich
bin natürlich verschrocken, als ich ihn gehört habe.
Ja, das ist auch etwas
Wahnsinns. Dann ist es aufgekommen.
Lass jetzt einmal, bleib du noch am Telefon, dann kann ich mich noch bei dir nachher noch verabschieden. Dann mache ich da mal die allgemeine Verabschiedung.
Danke, also, Barbara, ich warte.
Ja, wunderbar. Danke vielmals fürs Mitmachen. Es waren zwar nur 3 Leute drauf, aber jede Geschichte war für sich eine, die mich sehr berührt hat. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Dann geht es ums Geld. Und zwar reden wir dann darüber, das habe ich nur wegen dem Geld gemacht. Und ich bin gespannt, was dann das für eine Sendung gibt. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine gute Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.